Und deswegen wollen wir immer wieder Märchen hören, weil sie unsere Geschichten erzählen in ganz starken Bildern.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Es war einmal. Bei diesen Worten kommen Erinnerungen an die Kindheit zurück und da werden heute noch die Ohren gespitzt. Wir Kinder von damals liebten Märchen. Können sie noch heute unseren eigenen nacherzählen? Doch wollen die Kinder von heute das überhaupt noch? Sind die Volksmärchen neben Videospielen, Smartphone und Streamen noch interessant? Sind sie noch aktuell? Ich bin Vanessa Grill und diese Fragen und viele mehr kläre ich gleich mit Karin Scholl, die als Frau Wolle Märchen für Erwachsene erzählt. Und eines kann ich vorab verraten, es wird auch die ein oder andere Geschichte zu hören geben. Doch zuvor noch 5 Fakten über Märchen, die gut zu wissen sind. Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. Mit diesen Worten beginnt die berühmteste Märchensammlung der Welt, die im Jahr 1812 erschienen ist. Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm sind neben der Lutherbibel das bekannteste und weltweit am meisten verbreitete Buch deutscher Sprache. Anders als ursprünglich vermutet, sind die Brüder Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts nicht über Land gezogen, um Märchen zu sammeln und aufzuschreiben. Vielmehr waren es junge, gebildete Damen aus ihrem Bekanntenkreis, die zu ihnen ins Haus kamen, um im gemütlichen Wohnzimmer Volksmärchen zu erzählen. Die von Jakob und Wilhelm Grimm gesammelten Geschichten waren ursprünglich gar nicht für Kinder gedacht. Liebesgeschichten waren es, teilweise mit eindeutiger Erotik. Erst die Grimm-Brüder haben die Märchen jugendfrei gemacht. 2005 wurden die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Dann, liebe Karin, zu dir. Ich begrüße dich herzlich.
Ja, danke fürs Interesse an den Märchen. Ich freue mich immer, wenn die Menschen sich für die alten Geschichten interessieren.
Warum sich Menschen heute noch für die alten Geschichten interessieren, wie du sagst, dazu kommen wir noch später. Jetzt würde mich aber zuerst interessieren, warum die Märchen in der damaligen Zeit, wo sie weitergetragen und niedergeschrieben wurden, so wichtig für die Menschen waren.
Also die damalige Zeit ist schon nicht so leicht zu definieren, weil niemand genau weiß, wie alt die Märchen sind. Wir wissen, dass sie sehr, sehr alt sind und in verschiedenen Kulturen gibt es verschiedene Zeitangaben und aufgeschrieben worden sind sie erst viel später, also lang, lang nachdem sie erzählt wurden.
Weil sie müssen ja wichtig gewesen sein für die Menschen, sonst wären sie nicht über so viele Jahrhunderte, man weiß es nicht genau, weitererzählt
worden. Genau. Also ich glaube, dass Märchen einfach von allem Erzählen des Menschen bewegt. Und deswegen wollen wir immer wieder Märchen hören, weil sie unsere Geschichten erzählen in ganz starken Bildern. In Bildern, die teilweise auch das logische Denken umgehen und direkt zu dem Teil unserer Seele und unserer Emotionen und auch unseres Denkens sprechen, der das braucht und der das begreift. Und ich glaube, deswegen sind sie damals erzählt worden, deswegen werden sie heute erzählt, deswegen werden sie, so meine Prognose, die mystische Prognose, deswegen werden sie auch übermorgen noch erzählt werden.
Jetzt könnte man aber meinen, dass in der heutigen Zeit mit Internet, Fernsehen, Videospielen, Märchen für Kinder uninteressant sind. Wie siehst du das?
Das ist ungefähr so, wie wenn man meinen könnte, weil es Fastfood gibt, braucht es nichts anderes mehr zu essen. Mhm. Also der Unterschied zwischen einem live und frei erzählten Märchen und etwas, das ich im Internet sehe, das ist wie der Unterschied zwischen einer Ananas aus der Dose und einem Apfel, den ich in der Hand habe. Der Apfel, den ich in der Hand habe, wird nie aus der Mode kommen. Der wird immer das sein, was mich unmittelbar anspricht und was mir unmittelbar schmeckt und wo ich einen Bezug dazu habe. Ein erzähltes Märchen, das wirklich von mir zu dir geht, das hat was so Reales, so was Wirkliches. Das kann man nicht, also man kann es nachahmen, man kann versuchen, das Echo davon mitzuteilen. Also auch von mir gibt's Videos, aber es ist nicht das Gleiche. Also diese besondere Magie, dieser Zauber von ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, ein Märchen, das ist unersetzbar. Und ist der Unterschied da wichtig zwischen Vorlesen und Erzählen?
Ja, für mich schon. Also Vorlesen ist das Zweitbeste, würde ich sagen. Aber Erzählen ist eindeutig besser, weil Erzählen unmittelbarer ist, weil nichts dazwischen steht. Kinder merken auch den Unterschied ganz deutlich. Ein Kind, dem frei erzählt wird, wird immer präsenter sein als ein Kind, dem vorgelesen wird, weil es den Menschen, der erzählt, mehr spürt.
Was geben uns Märchen? Was ist die Botschaft?
Märchen sind Geschichten vom möglichen Gelingen. Das heißt, sie erzählen davon, was ist, wenn dir etwas fehlt, wenn du dich nach was sehnst. Wie kannst du dann aufbrechen? Woher nimmst du den Mut? Was geschieht auf dem Weg, bis du das dann findest? Oder auch nicht findest. Aber die Möglichkeit, dass du es findest, kommt in jedem Märchen vor. Ob es gut oder schlecht ausgeht, es könnte immer gut ausgehen. Und das ist es, was uns Mut macht.
Und deshalb sind Märchen zeitlos.
Und deshalb sind Märchen zeitlos und deshalb würde ich sagen, dass wir gerade heute unbedingt Märchen brauchen. Weil wir leben in einer Zeit der Angst. Also es werden viele Geschichten erzählt, die uns Angst machen. Rund um das eine, das andere, das ist schlimm, das ist arg, das ist furchtbar, das ist schrecklich. Und die Message ist ganz oft, und du bist klein und machtlos. Und Märchen führen genau daraus heraus. Märchen sagen, du bist groß, du kannst deinen Weg gehen, hör auf deine Stimme, versuch das Unmögliche, mach dich auf den Weg. Es geht. Und das sagen die Märchen immer wieder, in verschiedenen Formen. So, 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 so. Es ist schlimm, sie erzählen von den schlimmen Dingen. Also dafür braucht es auch die Grausamkeit. Sie erzählen von schlimmen Wirklichkeiten. Und dann zeigen sie den Weg da heraus.
Es gibt aber auch Märchen mit schlechtem Ende. Mhm. Da ist jetzt die Hoffnung und dieser Mut ja nicht wirklich gegeben.
Ja, deswegen sage ich auch, Märchen sind wahnsinnig realistisch. Weil auch wenn wir was versuchen, geht es nicht immer gut. Aber das Märchen erzählt zum Beispiel auch ganz oft von Helden, die scheitern und scheitern wieder und scheitern wieder, aber sie geben nicht auf. Und irgendwann wird's dann. Oder sie erzählen von, so macht man's und so macht man's nicht. Also so findet man das Glück, Goldmarie, und so findet man das Pech, Pechmarie. Also sie erzählen einfach davon, wie es geht, aber in Bildern. Und eben nicht so moralisch, du musst das und das tun, sondern es geht um Werte wie Mitgefühl. Also der Held zum Beispiel, der aufbricht und zielorientiert ist und dem Bettler am Wegesrand nichts gibt als eine böse Antwort, ja, der kriegt nichts. Aber der Held, der losgeht, alle sagen, er ist ein Dummling. Alle sagen, das ist ja auch wunderschön, dass immer die Dummlinge, die kriegen am Schluss den Schatz oder die Prinzessin das große Glück. Der bleibt stehen. Der teilt sein letztes Stück Brot mit einem armen Bettler. Und der Bettler sagt ihm dafür, wo es lang geht. Also das ist zum Beispiel so einer der Märchenwerte. Dieses Mitgefühl, dieses Teilen können, dieses Zuhören auch. Ja. Zeitlose Werte, meiner Meinung nach.
Genau, Werte, die heute noch sehr wichtig sind. Jetzt kritisieren aber manche das Märchen aus heutiger Sicht überholte gesellschaftliche Ideale widerspiegeln. Also zum Beispiel die Prinzessin, die vom Prinzen gerettet wird. Oder dass die Mädchen zur Frau Holle geschickt werden, um zu helfen.
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Märchen nicht frauenfreundlich sein oder nicht Frauen bestärken. Also das liegt daran, dass die Märchen, die wir kennen, fast nur Grimms Märchen sind. Und von den über 200 Märchen, die Brüder Grimm gesammelt haben, auch nur ein Dutzend. Also Dutzend ist auch schon wieder so ein altes Märchenwort. 6, 7, 12, 10, sowas ungefähr kennen wir. Mhm. Rumpelstilzchen, Dornröschen und so weiter. Und die Leute können sich ja nicht mehr so ganz genau erinnern. Also eigentlich wird ja niemand zur Frau Holle so geschickt, sondern die fallen in den Brunnen rein, ja, genau. Und so. Also, ja. Aber man hat so ein ungefähres Bild. Die zweite wird dann geschickt. Und die Brüder Grimm waren sehr in ihrer Zeit verhaftet und haben sehr viel geändert an den Märchen, damit sie für sie in ihren Augen kindgerecht werden. Mhm. Das heißt, sie haben sehr viel Erotik herausgestrichen und sie haben die Frauen sehr passiv gemacht, weil das in ihre Zeit gepasst hat. Die Märchen sind aber eigentlich nicht so. Also Märchen aus anderen Kulturen, Märchen, die später oder von anderen aufgezeichnet worden sind, sind anders. Und wenn man genauer hinschaut, sind auch die Grimms Märchen, man sieht so diese Schicht,
die sie draufgelegt haben, die Brüder Grimm. Was war sie zum Beispiel das Märchen von der Nixe im Teich? Der Mann wird in die Tiefe gezogen von der Nixe im Teich. Und die Frau, die macht einen langen Weg und vollbringt Heldinnentaten, um den zu befreien. Und dreimal kommt sie nachts zu dem See und kämmt ihre Haare und legt dann den goldenen Kamm hin und spinnt und legt dann die goldene Spindel hin. Und immer taucht mehr von ihrem Mann auf. Gell? Zuerst nur der Kopf, dann nur bis zur Hüfte und schließlich der ganze Mann. Und sie befreit ihn und die Brüder Grimm schreiben, dann nimmt er sie bei der Hand und sie laufen gemeinsam davon. Aber für jeden Menschen, der erzählt und der in den Bildern versinkt, ist klar, sie macht das alles, sie zieht ihn aus dem See.
Ja.
Also das ist wie so eine patriarchale Schicht, die da drüber liegt. Und gleich drunter ist die starke Frau, die den Mann erlöst.
Aber die Märchen wurden von Männern niedergeschrieben und die haben natürlich ihre Sicht der Dinge aufgeschrieben.
Ganz ein klassisches Bild ist zum Beispiel auch, die Prinzessin wirft den goldenen Apfel und muss den heiraten, der den fängt. Ja, aber denk mal drüber nach. Sie wirft ihn. Sie wirft ihn natürlich zu dem, den sie haben will. Ja. Also so, gell? Aber es wird erzählt, als ja, sie wird so irgendwie verschachert. So, sie wirft den Apfel und wer ihn fängt, den muss sie nehmen. Oder der kriegt sie, so wird's ja formuliert. Aber in Wirklichkeit wirft sie den Apfel natürlich zu dem, den sie haben will.
Würdest du die Märchen jetzt so erzählen heute? Oder machst du das vielleicht auch?
Also es ist so, ich versuche der Essenz der Geschichte treu zu bleiben. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel so was Kleines habe, wie er nimmt sie bei der Hand oder sie nimmt ihn bei der Hand, und für mich ist es im Erzählen viel stimmiger, weil vorher alles zu dem Zeitpunkt hinführt, wo sie ihn bei der Hand nimmt, dann erzähle ich das so. Märchen sind Stoffe, die jahrhundertelang frei erzählt wurden. Das heißt, sie wurden auch immer an den Kontext und an die Lebensrealität angepasst. Im Orient gibt es zum Beispiel Märchen, also in einer ungebrochenen Erzähltradition, wo mitten im Märchenplatz plötzlich ein Lift vorkommt.
Okay.
Oder eine Postadresse mit Straße und Hausnummer.
Das wurde ja auch später hinzugefügt.
Ja, ich meine hinzugefügt, das ist einfach für Nomaden in der Wüste leben, ist ein fliegender Teppich und ein Lift gleich realistisch. Beides nicht Teil ihrer Lebensrealität. Und sie bauen halt alles, was irgendwie an magischen Möglichkeiten es gibt, bauen sie in die Geschichten ein. Und dieser Anspruch, dass die Märchen immer gleich bleiben müssen, der ist eigentlich veraltet, meiner Meinung nach. Die Brüder Grimm haben die Geschichten aufgeschrieben. Sie haben sie dann viele Male überarbeitet und umgeschrieben und umgeschrieben und umgeschrieben. Und jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, aber man muss sie genauso erzählen, wie sie in dem Buch stehen. Da sag ich als, sogar aus der wissenschaftlichen Sicht, sage ich ja, in welcher Ausgabe, in der ersten oder in der letzten? Mhm. Also, oder kann ich nur mal schauen, was mich an dem Bild anspricht und ich erzähle es auf meine Weise? Wenn zum Beispiel in einem Tiroler Märchen was gegessen wird und ich erzähle es in einem Wirtshaus, dann wird im Märchen kommt nur vor und sie tafelten. Und ich werde wahrscheinlich erzählen, sie aßen und dann zähle ich die Speisekarte vom Wirtshaus auf. Mhm. Oder was wir gerade gegessen haben. Und somit hole ich das Märchen auch ins Hier und Jetzt.
Aber würdest du es komplett modernisieren und in die heutige Zeit setzen?
Das mache ich nicht. Ja. Es gibt Leute, die das machen. Mhm. Finde ich auch legitim. Also eben die Stoffe sind, es geht um die Essenzen. Mhm. Was sie nicht machen wird, ist, dass sie am Verlauf was ernsthaft ändere.
Aber wie schaut es jetzt mit Grausamkeiten aus? Wir haben es vorher kurz angesprochen, wenn jetzt zum Beispiel wie bei Rotkäppchen der Wolf die Großmutter frisst. Mhm. Würdest du das ändern?
Nein. Ich würde vielleicht, wenn ich jetzt für den Tierschutzverein erzähle, überhaupt ein anderes Märchen wählen. Generell, prinzipiell gibt es so drei verschiedene Arten von diesen alten Geschichten, die wir kennen und die auch oft so verwechselt werden. Es gibt Kunstmärchen, die hat jemand irgendwann niedergeschrieben. Zum Beispiel Hans Christian Andersen oder Oscar Wilde. Dann gibt's Volksmärchen, die werden schon so lang erzählt, dass man nicht weiß, wer sie zum ersten Mal erzählt hat. Und die sind irgendwann niedergeschrieben worden, zum Beispiel von den Brüdern Grimm oder in Tirol von den Brüdern Zingerle. Und es gibt Sagen. Und Sagen erkennt man meistens daran, dass sie kürzer sind, aber auch, dass sie an einen bestimmten Ort gebunden sind. Die Märchen, die spielen im Irgendwann und Irgendwo. Natürlich, wenn jetzt ein Kürbis vorkommt oder wenn jetzt Couscous vorkommt, habe ich schon eine Ahnung, aus welchem Kulturkreis, aber sie haben was sehr Allgemeingültiges. Sagen spielen da oben, wo die Frau Hitt steht und erklären, warum die da oben ist. So funktioniert zum Beispiel eine Sage. Kunstmärchen sind jetzt so, dass die sehr auch in ihrer Zeit verwurzelt sind und dass die sehr mit ihren Autoren und Autorinnen zu tun haben.
Und Kunstmärchen sind Geschichten, die sich der Autor ausgedacht hat.
Wo er einfach gesagt hat, ich nehme jetzt so diese Stimmung, die Märchen haben, diese Sprache und erfinde eine eigene Geschichte. Genau. Die sind nicht Jahrhunderte alt, sondern die haben einen ganz bestimmten Zeitpunkt, zu dem sie geschrieben worden sind.
Sind nicht überliefert worden.
Genau, die sind nicht überliefert worden, sondern von vornherein aufgeschrieben worden. Mhm. Die kommen gar nicht aus dem Mündlichen. Sie gehen dann manchmal ins Mündliche, wenn sie dann jemand erzählt, aber sie kommen nicht aus dem Mündlichen. Und Kunstmärchen sind oft sehr in ihrer Zeit verhaftet und verwurzelt. Deswegen finde ich, dass sie die Menschen nicht so ansprechen wie Volksmärchen. Weil Hans Christian Andersen hat zu einer bestimmten Zeit gelebt, hat bestimmte Moralvorstellungen gehabt, war in einer bestimmten Kultur und ja, und es wird dann auch irgendwann alt. Ein Märchen wird für mich nie alt, ein Volksmärchen, weil das ist in diesem immer zu und immer da. Das ist in diesem ganz besonderen Raum.
Es hat sich auch wahrscheinlich über die Jahrhunderte weiterentwickelt.
Genau, es hat sich auch weiterentwickelt. Und auch heute, wenn jemand in einem von meinen Büchern ein Märchen liest und es dann abends den Kindern erzählt, dann hat sich schon verändert. Ist schon andere Sprache, das sind schon andere Bilder. Und bei den Brüdern Grimm ist es natürlich so, dadurch, dass die viel von der Erotik herausgestrichen haben, viele starke Frauen abgeschwächt haben, dadurch ist oft einmal nur mehr die Grausamkeit übrig geblieben. Aber wenn ich zum Beispiel Humor drinnen habe und Erotik und sonst noch drei andere Elemente und Grausamkeit, dann sticht die nicht so ins Auge. Was klassisches Märchenende ist, dass am Schluss die Person, die was Böses gemacht hat, mit den anderen am Tisch sitzt und noch nicht weiß, dass sie erkannt worden ist. Es wird ihr die Geschichte erzählt. Und dann wird sie gefragt, was soll man mit einer machen, die ihre eigene Tochter an einen Händler verkauft und behauptet, sie sei gestorben. Und sie sagt dann, ach, so eine, die muss man in ein Fass stecken, das wie Nägeln ausgeschlagen ist und den Wasserfall hinunterwerfen. Und dann, gut, du hast dir deine Strafe selbst gesucht und selber ausgesucht hat, dann ist sie auch nicht so schlimm.
Das stimmt. Ja.
Also zu mir hat einmal jemand gesagt, nach einem Märchen, wo einer, furchtbarer Mann, Mr. Fox, der reihenweise Frauen tötet und sie dann aufhängt an Haken und Blut in großen Tonnen sammelt. Und der wird am Schluss von den Brüdern seiner Braut, der auch gern dorthin hängen wird, wird er dann in 1000 Stücke zerstückelt mit Schwertern. Und da ist einmal einen danach zu mir gekommen und zuhören und hat gesagt, ja, kann man den nicht irgendwie bekehren, kann man den nicht rehabilitieren und so. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ein Märchen. Das Böse wird nicht bekehrt, es wird bekämpft. Es ist Teil dessen, was passiert, es ist wichtig, aber es wird nicht in was anderes umgewandelt, sondern der muss zerstückelt werden. Der hat so viele Frauen getötet. Es ist nicht ein Märchen, das für die Todesstrafe plädiert, sondern es ist ein Märchen, das von der Seele erzählt.
Und da ist Gerechtigkeit wichtig.
Es gibt eine Märchenlogik. Ja. Und nach der Märchenlogik können magische Dinge passieren, aber nicht einfach willkürlich, sondern es hat einen Sinn, was wem wann passiert.
Also steckt eigentlich viel mehr dahinter, als vielleicht der Laie weiß.
Ja, ja, und das Schöne am mündlichen Erzählen, das ja meine Leidenschaft ist, ist auch das, dass ich es nicht erklären muss, sondern es gibt einen Teil in uns, der versteht das. Der weiß genau, ja, so muss das sein. So gehört's. Also diese Frage, kann man die nicht rehabilitieren, die kommt ganz, ganz aus dem Kopf. Weil vom Gefühl her, wenn man diese Geschichte hört über diesen Mr. Fox und dann wird ihm das erzählt und dann sagt er mir, es ist nicht so und dann doch, es ist so und zack.
Aber ist es nicht nur deshalb, weil wir aufgewachsen sind mit diesen Geschichten? Wenn jemand jetzt mit Märchen nie in Berührung gekommen ist, hat er vielleicht eine andere Sicht auf die Geschichte?
Es gibt Märchen in allen Kulturen. Also das kann ich sagen. Es gibt verschiedene Märchen in verschiedenen Kulturen. Es gibt auch Dinge, die wir zum Beispiel nicht kennen, die es in Westafrika gibt. Da gibt es Geschichten, die enden offen. Mit einer Frage, zu der es keine eindeutige Antwort gibt.
Okay. Dann muss sich jeder selber...
Na, dann gibt es Diskussionen. Er sitzt in einem Boot mit seiner Mutter und seiner Frau. Er kann nur eine von beiden retten. Wen soll er retten? Und wenn ich das in Mitteleuropa erzähle, dann diskutieren die Leute vielleicht ein bisschen, aber nicht ernsthaft. Und sie wollen dann von mir wissen, wie es richtig ist. Und wenn ich dann sage, da gibt's keine richtige Antwort, es geht um die Frage und nicht um die Antwort, dann sind sie komplett überfordert. Aber in der Kultur dort ist es ganz klar, man erzählt Geschichten, wo dann am Schluss eine offene Frage dazu führt, dass man seine eigenen Moralvorstellungen überdenkt. Dass man darüber redet, was finde ich wirklich wichtig. Er stirbt und seine drei Bräute, das ist ein furchtbarer Kerl, der hat drei Bräute in drei verschiedenen Dörfern, gell? Und die treffen sich dann dort bei seinem Leichnam und die eine ist so entsetzt, dass sie sich selber das Leben nimmt. Die andere macht was anderes und die dritte erweckt ihn wieder zum Leben. Welche von den dreien soll er nehmen? Aha, ja. Welche liebt ihn am meisten? So, ja. So. Und es gibt nicht die, weil die hat ihn am meisten geliebt, die hat sich getötet, oder die, weil die hat ihn zum Leben erweckt, der verdankt das Erleben. Es gibt nicht die richtige Antwort.
Nein, es ist auch Ansichtssache vielleicht.
Und so sind Märchen auch, die sind sehr vielschichtig. Und es, was für mich etwas vom Allerschönsten ist, dass jeder hört was anderes, wenn er eine Geschichte hört. Ich erzähle ein Märchen und da kommt eine Mauer vor und hinter der Mauer ist der Musiker, den sie hört. Und irgendwann bin ich dann woanders in einem Garten, erzähle die Geschichte, da ist eine Hecke und dann kommt jemand her und sagt, mach die Mauer, wo war denn diesmal die Mauer, die war für mich so wichtig. Und für mich war das ganz Nebensache, ja, aber für sie war das ein starkes Bild, gell? Weil die Mauer kann man nicht einfach in eine Hecke verwandeln.
So wird es aber auch sein, wenn man sie weitererzählt, die Geschichte. Dass gewisse Sachen abgewandelt werden, weil man es nicht mehr so in Erinnerung hat, weil es einem einfach nicht wichtig war. Weil es einem selber beim Zuhören ist ganz was anderes hängen geblieben.
Weißt du, was den meisten Leuten beim Rumpelstilzchen am wichtigsten ist? Das ist total lustig, weil da passiert so viel. Ja. Sie muss spinnen, ihr Vater gibt an, der König will eigentlich nur eine, die gut spinnen kann. Dass das dreimal kommt der Zwerg. Das Rumpelstilzchen tanzt ums Feuer nahe dran. Was den meisten Menschen die wichtigste Szene ist, ist, wenn sie das Rumpelstilzchen vor Zorn in zwei Stücke gerissen wird.
Ehrlich?
Ja. Weil das ist das Bild, das Kindern so tief reingeht. So zornig, dass es einen zerreißt. Boah. So, das kenne ich. So, das ist das Bild. Und der Rest der Geschichte.
Könnte also, abgewandelt werden, theoretisch. Wird gar nicht so auffallen.
Könnte einmal so verlaufen, weil es ist das Bild, das bleibt.
Ja. Jetzt hast du so viele Geschichten erzählt. Gibt es ein Märchen, wo du sagst, das sollte jede oder jeder kennen?
Ich habe einmal was Schönes erlebt bei einem Erzählfestival. Also es gibt auch Erzählfestivals in Aachen. Da war ein Erzähler aus Kanada, indianischer Erzähler, ich weiß gar nicht von welchem Volk, aber der ist eigentlich gar nicht festivaltauglich, weil der nämlich nie lauter redet als so. Und er sagt, er wird nicht auf die Bühne gehen und die Geschichten herausrufen, das kann er nicht.
Ohne Mikro ist er dann auch.
Der ist immer ohne Mikro und der war bei dem Festival, Ron Evans heißt der, und deswegen war er statt auf der großen Bühne in einem kleinen Raum mit ungefähr 20 Menschen. Weil das geht, wenn man leise redet, sanfte Stimme hat er noch dazu. Und dann sind alle aus sich eingefunden, oh, indianischer Erzähler, was gibt's jetzt? Und er hat gesagt, ja, erzählt's mir doch was von euch, ich habe keine Ahnung, was für euch die richtige Geschichte ist. Und dann haben sich die Leute eine halbe Stunde mit ihm unterhalten und nach einer halben Stunde hat er gesagt, ah, jetzt ist mir eine Geschichte eingefallen, die ihr euch erzählen könnt. Und die hat er dann erzählt. Also das heißt, ich erzähle das deswegen, dieses Erlebnis war für mich sehr, sehr eindrücklich. Gell? Das heißt, ich kann nicht sagen, dieses Märchen sollten alle kennen. Sondern, wenn wir uns unterhalten, du erzählst mir was von dir, ich erfahre was, was deine momentanen Lebensthemen sind, was dich beschäftigt, was, woran du kaust, womit du kämpfst, was du dir wünschst. Irgendwann einmal fällt mir dann ein Märchen ein. Und das könnt ihr da erzählen, das wäre für dich, wenn ich Glück habe, genau das Richtige.
Das heißt, es gibt nicht das richtige Märchen für die Person, sondern es gibt das richtige Märchen für die Situation.
Für die Situation. Und auf eine Art kann ich auch sagen, jedes Märchen ist für dies Richtige. Weil ein Märchen so vielschichtig ist, dass wenn du bereit bist, du in dem Märchen die Weisheit hören wirst, die für die die richtige ist. Also ich habe kurze Weisheitsgeschichten, die sind unter einer Minute. Ich habe lange Märchen, die sind eine halbe Stunde. Wenn ich da jetzt so 15 Minuten Märchen erzähle, dann wirst du drin irgendwas finden, was ein Echo hervorruft. Und das kann ein Detail sein, das kann ganz was scheinbar Nebensächliches sein, aber heute ist das für dich. Und deswegen ist jedes Märchen das Richtige oder ein ganz speziell ausgesuchtes.
Wir haben uns da was überlegt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie auch gleich selbst ausprobieren können, ob Sie eine Geschichte finden, die auf Sie zutrifft.
beziehungsweise ob sie sich etwas Passendes herauspicken können. Vor unserem Tisch liegen Zettel mit dem Repertoire deiner Kurzmärchen. Ich habe drei davon ausgesucht und die dürfen wir jetzt hören.
Genau, die Frage des Igels war dein erster Wunsch. König Salomo feierte sein Wiegenfest, wie es heißt, seinen Geburtstag. Und weil er der große, weise König Salomo war, kamen nicht nur alle Menschen, Arme und Reiche, Mächtige und Machtlose, sondern auch alle Tiere kamen, um mit ihm zu feiern. Und als sie so mitten im besten Fest waren und ihren Tee tranken oder ihren Wein, da öffnete sich die Tür und es kam ein Engel herein. Er trug eine kostbare Schale, stellte sie vor König Salomo auf den Tisch und sagte, darin ist das Wasser des ewigen Lebens. Es ist ein Geschenk für dich. König Salomo schaute den Engel an und alle um sich herum und wusste nicht, ob er trinken sollte. Da rieten ihm die Menschen zu, trink und du wirst über Jahrhunderte herrschen. Trink und du wirst sehen und erfahren, was übermorgen und übermorgen ist, was die Zukunft bringt, was wir alle nie erfahren werden. Trink und deine Weisheit wird ins Unermessliche mit deiner Erfahrung wachsen. So rieten ihm alle Menschen. Da fragte er die Tiere und auch sie sagten, trink, 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 trink. Schon wollte er die Schale nehmen. Da sah er in der Ecke den Igel. Und es fiel ihm auf, weil er König Salomo war, dass der Igel noch nichts gesagt hatte. Was denkst du darüber? Fragte er den Igel. Und der kleine Igel stellte sich hin, schaute Salomo an, schaute auf den Engel und stellte die Frage, Salomo, darfst nur du davon trinken oder alle, die dir lieb sind? Mehr sagte er nicht. Und Salomo, der wandte sich mit der Frage an den Engel. Der Trunk ist nur für dich, sagte der Engel. Da stellte sich Salomo vor, wie alle um ihn herum älter werden würden, wie alle, die er liebte, sterben würden, wie viele Tode er leben würde, wenn er ewig leben könnte, wie viel Verlust, wie einsam er wohl wäre. Und er schob den kostbaren Trank von sich und dankte dem Engel, aber nahm keinen Schluck. Die Geschichte wäre jetzt einfach so, weil man in Tirol sein, nach Tirol versetzen. Es war einmal ein Mann, der hat kein Geld gehabt. Also ich kenne das. Ja, also wenn man so wie ich versucht, von dem zu leben, was man am liebsten tut, manchmal hat man Geld, manchmal hat man keins. An dem Tag hat der arme Kerl, ich sage einmal, er heißt Nasreddin, obwohl es in Tirol spielt, der Nasreddin hat nur mehr eine Ohrmünze in der Tasche gehabt und kommt an einem Wirtshaus vorbei. Und da ist ein Duft rausgekommen, der war so hundsgemein gut für einen, der einen Hunger hat und kein Geld. Er ist immer näher an die Küchentür hinterm Wirtshaus gegangen und er hat Sauerkraut gerochen. Er war so hungrig, er hat so einen leeren Bauch gehabt, er hat förmlich die Wacholderbeeren und den Kümmel in Sauerkraut gerochen und Speckknödel hat er gerochen und Kaiserschmarrn und Apfelstrudel. Es war ein Süßer, der mag gern süße Sachen. Und das Wasser ist ihm im Mund zusammengeronnen und er ist immer näher. Weil er gewusst, er hat nicht genug, um jetzt ins Wirtshaus einzugehen. Wie der da hinter dem Wirtshaus steht, kommt der Wirt außer. Weiß nicht, hat er grad Pause gemacht oder was es war. Sieht den dort stehen und tief atmen. Dann sagt er, was tust du da? Ja, und der arme Nasreddin hat gesagt, ja, ich wär vom Duft deines Essens allein schon satt. Da sagt der Wirt, wenn du satt wärst, dann musst du auch zahlen. Da nimmt der Nasreddin seine einzige Münze aus der Tasche und wirft sie vor dem gierigen Kerl auf den Boden, dass sie klirrend aufkommt. Der will sich danach bücken, weil er war wirklich ein Gierschlund. Aber der Nasreddin, der ist schneller, bückt sich, nimmt die Münze wieder, steckt sie wieder ein. Da war der Wirt verwirrt. Und der Nasreddin hat sie ihm erklärt, du hast ja gehört, wie die Münze am Boden aufgekommen ist, oder? Ja, ja, dann lass mir doch mit dem Klang des Geldes für den Duft des Essens zahlen. Die Ehrlichkeit des Lehrlings. Ein Metzger hatte einmal einen Lehrling. Der war recht verständig und auch nicht faul. Aber eines Tages, als es auf das Wochenende zuging und der Lehrling seinen freien Sonntag hatte, da sah der Metzger, dass das schmutzige Hemd des Jungen ausgebeult war. Und als er ihn zur Rede stellte, da sah er, dass der Lehrling lauter Knochen mitgenommen hatte. Ja, der entschuldigte sich, es ist der Namenstag meiner Mutter, ich wollte ihr eine kräftige Suppe machen, und der Meister meinte, warum hast du nicht gefragt, ich hätte dir die Knochen ja geschenkt, du hättest sie nicht mitgehen lassen müssen. Aber dann verging die Zeit und der Streit war bald beigelegt, und irgendwann, da kam der Tag, an dem der Metzger seinem Lehrling einen Brief, ein Zeugnis schreiben sollte. Und die halbe Nacht wälzte er sich herum, denn er wollte ehrlich sein. Aber er wollte ihm ein gutes Zeugnis ausstellen, aber das mit den Knochen. Um 4 Uhr morgens hat er immer noch keinen Schlaf gefunden. Da sah er nebenan bei seiner Schwester, die Bäckerin war, dass schon Licht brannte, denn die Bäcker stehen früh auf. Da stand er auf, ging hinüber und erzählte die ganze Geschichte seiner Schwester, die gerade Teig knetete. Sie hörte ihm geduldig zu. Sie verstand sein Dilemma. Dachte ein bisschen nach, denn wenn man Teig knetet, kann man gut nachdenken. Und dann formte sie die Brote, schob sie in den Ofen, und als sie sich wieder zu ihrem Bruder umdrehte, da sagte sie, ich weiß, was du in das Zeugnis des Jungen schreiben kannst. Es ist ehrlich und es wird ihm doch nicht schaden. Du schreibst hinein, er war ehrlich bis auf die Knochen.
Und da haben wir jetzt wieder die Frau, die die zündende Idee gehabt hat.
Genau.
Ja. Vielen Dank für die schönen Geschichten.
Gern.
Man kann die auch immer wieder live zuhören. Termine werden immer wieder aktualisiert auf deiner Website.
Genau, einfach www.frauwolle.at und da findet man die Termine. Ich habe im Dezember habe ich auch ein Online-Angebot für die, die nicht überall hinkommen können. Da erzähle ich jeden zweiten Abend ein Gute-Nacht-Märchen. Aber nicht so kurzes wie jetzt, sondern ein richtig langes, wo man hineinversinken kann, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und das ist eben online, weil da kann man daheim gemütlich auf der Couch liegen und sich das Gute-Nacht-Märchen anhören.
Sich vertiefen, runterkommen.
Genau, runterkommen. Also die Idee ist, dass man im Advent, also an jedem zweiten Abend, so richtig zur Ruhe kommt und danach gut schläft und schön und bilderreich träumt.
Ja. Werde ich sicher ausprobieren. Ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, danke für dein Interesse an meiner Arbeit. Es ist immer schön, wenn jemand kluge Fragen stellt.
Danke dir.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.